Willen, warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen? Ich lache niemals unter meinem Niveau.
Sag mal, Schatz, was machen wir nun mit dem angebrochenen Nachmittag?
Es regnet unheimlich draußen. Mit Wegfahren ist wohl nichts. Aber mir kommt eine Idee.
Ja, da bin ich gespannt, was du für eine Idee hast.
Als du mich das letzte Mal vom Tennisclub abgeholt hast, da waren doch an der Bar der Richard und der John. Und die waren total begeistert von dir.
Die waren von mir begeistert? Ja, und weiter?
Ja, ich kann ja die zwei Jungs anrufen, sie einladen, dass sie herkommen.
Was sollen denn die beiden hier?
Ja, was schon? Ficken!
Wie bitte? Ich soll mit den beiden ficken?
Ja, hör mal, das ist ja wohl das Tollste, was es gibt, mit drei Männern zu ficken.
Du, ich weiß nicht, Schatz, ob ich das kann.
Komm, Rebecca. Sei doch nicht so. Das wäre für mich das Größte, wenn du von drei Männern gefickt wirst.
Na gut, Schatz. Du weißt ja, ich tue alles für dich.
Mensch, Rebecca, da machst du mir eine wahnsinnige Freude. Da rufe ich doch direkt die Jungs an.
Na gut.
Ja, hallo, spreche mit Richard. Hier ist James. Du, Richard, stell dir vor, ich habe eben mit Rebecca gesprochen und sie ist bereit, mit uns drei zu ficken. Setzt euch so schnell wie möglich ins Auto und fahrt hierher. Ja, bis gleich. Okay. Und tschüss.
Hallo, ich bin der John.
Angenehm, Rebecca.
Ich bin der Richard.
Hallo, Richard.
Jungs, auf was wartet ihr? Holt eure Schwänze raus und sie kann uns allen mal schnell blasen.
Ach, man kann es
erfolgreich diesen Podcast zu FSK 18 gemacht. Schön für alle, die das gerade am Frühstückstisch hören.
Schön, oh, dass Rainer, wir diesen Explicit-Tag von Anfang an gesetzt haben.
Ist mir gerade aufgefallen, dass wir, glaube ich, da müssen wir zumindest, wenn wir das als Intro benutzen wollen, müssen wir so ein kleines bisschen vielleicht was überpiepen.
Was? Warum?
Ich weiß nicht, vielleicht sitzen Leute im Auto mit ihren Kindern und sagen, komm, ich mach mal Alliteration am Arsch.
Mit ich sitze mit meinen Kindern im Auto und denke mir, ach komm, hören wir mal Alliteration am Arsch. Wir haben einen Explicit-Tag. Genau für solche Dinge haben wir einen Explicit-Tag.
Dafür haben wir einen Explicit-Tag?
Ja. Der ist markiert.
Jetzt mache ich mir ein bisschen Sorgen gerade rein hier. Also, aber ich glaube, dass man kann das leisten. Wenn wir jetzt verklagt werden. Vielleicht haben Richard und John ja auch Persönlichkeitsrechte, die gewahrt werden bleiben wollen. Die Rebecca, was macht die Rebecca eigentlich? Was macht Rebecca eigentlich am angebrochenen Nachmittag? Das Feedback auf diesen Clip war so überbordend, dass wir gedacht haben, wir wollen ihn auch mit euch teilen, die kein Internet haben. Was keinen Sinn macht, weil ich wollte diesen Podcast hören, aber ist egal. Der musste einfach mal raus in die Welt. Das ist der beste Pornodialog aller Zeit. Ich habe bis heute keinen besseren gefunden. Ich würde ihm von der Community aber auch wünschen, dass sie uns noch ein paar Beispiele schicken würden von schlechten Pornodialogen.
Man hat sich zu dieser Zeit ja noch Zeit gelassen, ne? Da war noch schauspielerisches, Talent nicht, aber da wurden noch schauspielerische Szenen mit reingehört.
Da wurde am Ende geheiratet, Rainer. Das Allerschönste finde ich die Realzeit, in der eine Wählscheibe bedient. Ja,
das ist der beste Teil. Und ich habe gerade mal mitgezählt, es sind mehr als 6 Nummern. Das heißt, die beiden kommen extra aus einer anderen Stadt.
Ich habe mal mitgezählt. Rainer, wir können vielleicht auf dem Video sogar, vielleicht kann man sogar erkennen, welche Nummer er anruft und dann rufen wir da mal an und fragen mal, was denn eigentlich bei Richard und John los ist, weil ich meine, es ist ja jetzt schon ein paar Jahre her, die Sache mit der Rebecca, vielleicht sind die ja jetzt glücklich verheiratet.
Zu dritt.
Oder zu dritt, genau, die leben jetzt in so einer Art Community. Das ist, ich würde aber stark auf neue Bundesländer schätzen.
So oh, bitte. Meinst du wegen dem Dialekt?
Wegen dem Dialekt, natürlich. Das Geilste ist, dass der Typ, während er das spricht, also während er diese schlechte, ja, es gibt doch nichts Besseres, reißt er immer die Augen so auf, weil er, glaube ich, das Schild nicht sehen kann, was neben der Kamera hängt.
Und ist, du meinst, und Ficken steht in riesengroß dann drauf. Ne? So ein Großbuchstaben.
Ficken steht riesig, damit er das weiß. Aber ehrlich gesagt, es gibt doch nichts Besseres, als mit drei Männern zu stricken. Das muss, bestimmt haben die das achtmal gedreht, bevor das so exzellent geworden ist,
ich weiß,
wie es
also,
jetzt ist.
Ich glaube ja, das ist eine eigene Art von Kunstform.
Ich glaube auch, das ist eine eigene Art von Kunstform. Also das ist, also etwas so, so schlecht zu machen, in einer solchen Exzellenz schlecht zu machen, weil da muss ich ja, irgendeiner muss ich ja vorher hingesetzt haben, muss gesagt haben, komm, wir hängen jetzt hier mal den Kaftan an der Wand, Wurzelbürsten Bernd, setz dich mal in den roten Stuhl, Rebecca, mach da mal Platz. Und jetzt führt er mal einen Dialog. Und dann sagt die Rebecca, was denn für ein Dialog? Und dann sagt, ey, mach dir keine Sorgen, ich habe da schon was geschrieben.
Man will ja eigentlich noch wissen, wie es weitergeht oder endet, ne?
Ja, also ich
wenn, das, wenn die schauspielerische Leistung in diesem, auf diesem Niveau weitergeht.
Dann war es kein schöner Film. Hör mal, Reini, du bist mir zu leise. Ich brauche dich lauter. Ich brauche deine Stimme richtig. Ich brauche dich in mir drin so.
Dann musst du an diesem kleinen Audio-Device, das da rechts neben dir steht.
Ah, okay.
Da ist ein Rädchen dran, da steht Monitor. Und damit kannst du deine Stimme und meine Stimme im Pegel hin und her drehen.
Ach da, guck an.
Ja, Wahnsinn, ja, ne?
Das ist ja toll. Jetzt höre ich dich ganz tief in mir.
Ja, ach oh Gott, bitte nicht nach Pornodialogen sowas.
Ah, Reini, wir haben 8.34 Uhr am Sonntagmorgen. Wir nehmen das Ding heute mal sowas von obertagesaktuell auf. Mehr geht
halt,
eigentlich
ne?
nicht.
Ja, muss halt.
Muss, weil wir so...
Es ist unglaublich, wir haben beide keinen festen Job, aber viel zu viel zu tun.
Wahnsinn, ne?
Ja,
ich sammle ja freitags und samstags abends Pfand in der Innenstadt. Und nach den Disco-Nächten ist da echt immer viel zu tun.
In Gelsenkirchen ein anerkannter Job?
Ein anerkannter Job, ja, das ist so. Das ist ein Ausbildungsberuf. Übrigens, jetzt halle ich in meiner Stimme. Es wird ja immer schlimmer rein. Ich möchte ja hier mit den Leuten eigentlich, Leute, jetzt merkt ihr mal, wie so ein Podcast entsteht.
Du kommst auf der Aufnahme ganz normal an.
Ist das so?
Ja, das ist so.
Ja, dann ist doch
also,
gut.
Hier hört
ihr merkt schon, Reinhard ist das technische Mastermind bei dieser Veranstaltung. Er hat mir sogar das Equipment geschenkt. Ich musste mit ihm dann nur einen angebrochenen Nachmittag verbringen.
Oh Gott.
Ja.
Apropos Kunstform, ne? Ich wechsle mal direkt das Thema.
Alter, du bist wirklich, Reinhard, wenn man mal eins sagen kann, du bist der Meister der Überleitung.
Ja,
dafür
wurde ich geboren. Hast du diese Kunstaktion von Banksy mitbekommen?
Genial. Findest du das gut oder findest du es prätentiös?
Das ist eine gute
Frage. Mischung, ne?
Das ist eine gute Frage, weil also,
wir müssen kurz erklären, was passiert.
Was passiert? Ein Bild von Banksy. Banksy ist ein Straßenkünstler, kann man sagen. Also
ja,
der
ist jetzt mittlerweile, ne? Das
ja, aber so. Er macht immer noch Street Art und zwar mittlerweile weltweit. Hat in England, glaube ich, angefangen. Hat mittlerweile aber auch Werke in Deutschland, in Hamburg gibt es welche von ihm. In den USA, also ne, mittlerweile weltweit unterwegs, auch sehr bekannt. Wahrscheinlich kennt jeder ein Bild von ihm, auch wenn er nicht weiß, dass es Banksy war. Und zwar dieses Kind mit dem Ballon, der so wegfliegt, ne, mit diesem Herzchenballon. Das ist, glaube ich, das bekannteste Bild von ihm. Dann gibt es noch diverse mit britischer Polizei und so. Das sind immer so Sprühschablonen oder zum
und
größten
sind
Teil.
Wirklich, also das muss man mal abseits sagen, dass das wirklich teilweise richtig gute Ideen sind. Ne?
Also ja, genau. Also die sind jetzt, es ist jetzt nicht so, dass man sagt, wow, das ist Fotorealismus oder so, sondern das ist Kunst in der Form, die immer eine Botschaft mit mitträgt.
Und
das
meistens
ist
eine non-kommerzielle Botschaft.
Ne? Richtig. Also Banksy hat auch ein paar Aktionen gemacht, die sich gegen die Kommerzialisierung von Kunst stellen. Also er ist auch dafür bekannt, dass er eigentlich nicht möchte, dass seine Bilder zu großen, also zu hohen Preisen verkauft werden.
Und man weiß nicht, wer er ist.
Das genau, ist, man also weiß nicht, wer er ist, ob es eine Person ist. Es kann genauso gut
ein
Kollektiv sein.
Ist, ne?
Man weiß es halt nicht. Der hat was geschafft, was viele nicht hinbekommen, und zwar seine Anonymität zu wahren.
Ich glaube mittlerweile, dass es nicht eine Person ist. Weil es gibt so viele Aktionen von dem an so vielen verschiedenen Orten. Mittlerweile müsste, wenn es eine Person wäre, längst irgendjemand, der ihn, sagen wir mal, hätte versuchen wollen zu tracken, weißt du, er taucht irgendwie, da taucht morgens in New York ein Bild von ihm auf und am nächsten Tag in Barcelona. Das hätte man über Fluglisten oder sowas längst rauskriegen können, welcher Typ denn zufällig diese Orte abfliegt.
Die Frage ist, wer kommt an solche Listen dran?
Das stimmt auch wieder.
Ja. Also
wir natürlich, weil wir
genau, wir natürlich.
Alliteration am Arsch. Ich gucke wöchentlich die Listen von Flughäfen durch, um öffentliche Sicherheit zu gewährleisten.
Auf jeden Fall wurde jetzt ein Bild von Banksy versteigert bei Sotheby's.
Wie du Sotheby's aussprichst.
Sotheby's.
Da merkt man, dass du Essener Junge bist.
Sotheby's. Schön, nachdem sich der Junge mit dem Sprachfehler über meine Aussprache lustig gemacht hat, machen wir mal weiter.
Sotheby's.
Dort wurde ein Bild versteigert und zwar genau eine Version von diesem Mädchen mit dem Ballon in einem Rahmen. Und nachdem das Ding, ich glaube, für 1,4 Millionen oder so den Zuschlag bekommen hat, waren es 1,4 Millionen Zuschlag bekommen hat. In diesem Moment schredderte sich das Bild selber in einem Schredder, der im Rahmen versteckt war. Und zwar lief es so nach unten zur Hälfte auch nur durch.
Das fand ich übrigens seltsam, ob der Schredder geklemmt hat.
Nee.
Also ich hätte es ja viel cooler gefunden, das Ding wäre einfach komplett geschreddert worden.
Ja.
Weil so ist es.
Also ich fand die Aktion cool. Ich fand aber alte Aktionen, die Banksy gemacht hat, deutlich besser, weil die jetzt, finde ich, hat so einen leichten Beigeschmack. Und zwar, wenn man sich mal das Instagram-Profil von Banksy anguckt, dann sieht man, wie er diesen Rahmen zusammenschraubt, ne, diesen Schredderrahmen. Und da sind so Klingen eingeklebt. Und so wie der da zusammengebaut oder geschraubt wird, kann der nicht funktionieren.
Okay.
Weil die Klingen in eine falsche Richtung zeigen.
Okay, da hat aber einer nicht mit Reinhard Remford, dem Physiker, gerechnet.
Nein, das haben auch etliche Leute drunter kommentiert, der kann so nicht funktionieren. Also sagen wir so, das Kunstwerk, das da versteigert wurde für 1,4 Millionen, das ist ja jetzt nicht zerstört. Ne, das ist ja immer noch da.
Man vermutet, dass es jetzt sogar doppelt so viel wert
ist. Ja, es ist definitiv mehr wert, weil jetzt ist es nicht einfach nur ein Bild von Banksy, jetzt ist es das Bild, das in so einer Kunstperformance halb zerstört wurde. Also das Ding ist jetzt definitiv mehr wert als vorher. Das finde ich ein bisschen schade. Ich hätte es schön gefunden, wenn sich das Ding wirklich richtig zerstört hätte. Also wenn es irgendwie, weiß ich nicht, chemisch zersetzt, abgefackelt oder sonst irgendwas. Ne? Das
hätte ich auch besser gefunden. Also ich war auch irritiert darüber, dass es nur halb geschreddert wurde. Ich habe gedacht, okay, vielleicht war es technisch nicht anders machbar, irgendwie mit dem Mechanismus, der drin ist, obwohl ich mir nicht vorstellen kann, dass es technisch nicht anders machbar war.
Nein, es ist auch so eine Frage. Ne? Also ich halte es für unglaublich unwahrscheinlich, dass ein großes Auktionshaus wie Sotheby's
das Ding nicht vorher scannt, oder?
Richtig, das Ding nicht vorher aus dem Rahmen nimmt oder ähnliches. Also allein um zu gucken, ob es echt ist und so weiter und so weiter. Also die ganze Aktion fand ich nett, also netter PR-Stunt, aber leider nicht so ganz das, was es nach außen darstellt. Schöner fand ich
eine Aktion. Banksy muss so ein bisschen aufpassen, dass die Revolution nicht ihre Kinder frisst. Ne? Ja. Also, man will unkommerziell sein und wird in dem Bemühen, so maximal unkommerziell zu sein, wie man nur kann, kommerziell.
Ja, der hatte eine Aktion, die ist schon ein paar Jahre her, ich glaube 2, 3, die fand ich deutlich cooler und zwar hat er sich in einen Park gestellt, ich weiß gar nicht mehr, wo es war, ich glaube auch irgendwo in London in einen Park, hat dort Bilder verkauft, also so Banksy-Sprühbilder auf Leinwand, wie man sie da an jeder Straßenecke bekommt, ne? Also so Kopien, so billige Rip-Offs davon. Für $60 das Stück, aber es waren Originale von ihm oder ihr oder dem Kollektiv.
Ja, aber das ist eine coole Idee.
Genau, und zwar ohne das, also er hat die da verkauft, ohne das zu sagen, hat die für $60 verkauft und 2 Tage später oder so halt ein Video auf sein Instagram oder YouTube-Profil oder wo auch immer hingepackt, wo er halt die ganze Aktion gefilmt hat und gesagt hat so, herzlichen Glückwunsch, das sind Originale. Und bei aktuellem Wert wäre eins dieser Bilder, die da für $60 verkauft wurden, so circa 20.000 wert. Das fand ich die Aktion fand ich cool, weil das wirklich sowas nicht kommerzielles ist, wo wirklich durch Zufall Leute dann solche Bilder halt erworben haben und sich eventuell die auch, also das auch gar nicht mitbekommen haben, auch im Nachhinein nicht und jetzt so ein Bild zu Hause an der Wand hängen haben, weil sie es einfach nett finden.
Das ist ja bei so Kunstdrucksachen, wie der die macht, eigentlich sowieso verrückt, davon original zu sprechen. Das ist ja jetzt nicht wie ein originaler Monet, wo er monatelang dran gesessen hat. Das sind ja Sachen, die gesprayt sind und so. Also
ja, ich glaube, da kann man schon doch noch von, also ich finde doch, da kann man von Original reden, auch so bei Drücken, wenn die irgendwie limitiert sind. Aber es ist natürlich was anderes als irgendwie das Ölgemälde, das jemand da hingezaubert hat.
Ja, ich meine, Kunst ist, das ist ja eh alles außer Kontrolle geraten. So der ganze Kunstmarkt, der kann ja kein Mensch mehr folgen.
Ja, überhaupt
auch die Botschaft, die der überbringt, guck dir mal, Gerhard Richter, der größte deutsche Gegenwartsmaler. Da sind jetzt Bilder, glaube ich, für 100 Millionen Euro versteigert worden, die aus der Sicht des Kunstkenners sicherlich viel aussagen. Wenn man ehrlich ist, sehen sie aber eigentlich aus, als hätte irgendjemand bei Hornbach in den Farbetopf gekotzt.
Und ja, man kann. Warte mal, ist das der mit den Farbspritzern?
Das ist der mit den Farbspritzern. Nicht so Jackson Pollock, sondern so ein bisschen, also das Bild ist komplett bunt und überschüttet. Der kann auch, sagen wir mal, gegenständlich malen. Also das ist sicherlich ein sehr begabter Künstler. Mhm. Und auch dazu gehört, also das so zu komponieren, wie er das macht. Aber es ist einfach noch absurd. Ich habe hier um die Ecke gerade eine Ausstellung. Ich wohne in der Kölner Südstadt, wo es halt relativ viel so Galerien und so gibt. Und das ist kein Witz. Wir haben eine Ausstellung hier um die Ecke. Da sind die Bilder einfach nur zweigeteilt. Linke Seite ist rot, rechte Seite ist schwarz, linke Seite ist grün, rechte Seite ist gelb. Und dann steht da immer irgendein total übertriebener Titel, irgendwie der Morgentau oder so. Und dann kostet das Bild 7.000 Euro. Und denkst du, ja, das kann doch keiner mehr ernst nehmen. Also das kann doch abseits von irgendeiner Avantgarden, total übertriebene Kunstszene, kann doch mir keiner erzählen, dass das aufwendig war, was der Mensch da gemacht hat. Das ist einfach scheiße.
Ja, also sagen wir mal so, wenn du dich mit Leuten unterhältst, die halt in der Kunstszene und so aktiv sind, das scheint für uns als Nicht-Kunstkenner auf den ersten Blick halt nicht viel, ne? Also ne, ist einfach nur ein rotes Quadrat oder was auch immer. Kann man sich drüber streiten, ob das Kunst ist oder nicht. Die Leute, die solche Kunst machen, die erzählen ja ganze Geschichten dann dazu und warum das, wie aufgehangen ist. Selbst das spielt da ja
noch eine
Rolle.
Ich kann ja auch eine Menge Geschichten.
Ja, ich weiß. Mich muss nicht überzeugen, ich kann damit auch leider nicht viel anfangen, also ich mag Kunstmuseen, so irgendwie alte Meister mir irgendwo angucken, finde ich toll, vor allem wenn ich dann irgendwie Bilder sehe, die, weiß ich nicht, die man aus anderem Zusammenhang irgendwie kennt, so weltweit bekannte Bilder, zum Beispiel als ich mal in Dresden auf der DPG-Tagung war, das ist die Tagung der Deutschen Physikalischen Gesellschaft.
Die Deutsche Physikalische Gesellschaft.
Ja, hallo, als guter Physiker ist man da Mitglied. Weil man dann ja, billiger auf die Konferenzen kommt.
Ah, das ist so eine Art Club, in den man eintreten muss.
Ja, da war schon Einstein Mitglied.
Wirklich?
Ja, wirklich. Die ist sehr alt, die DPG. Auf jeden Fall war ich da in Dresden und habe mir da im Zwinger halt die alten Meister angeguckt, die da so hängen. Und da hängt unter anderem ein Bild von Raphael, und zwar so ein Marienbild, wo links unten in den Ecken so kleine Engel sind. Die so kleine fette Engel, die auf so einer Wolke sitzen
Putten.
Und verträumt.
Putten, ne?
Oder Putten.
Aber das nennt man Putten.
Nennt man die Putten? Klingt auch, passt viel
oder
besser.
Oder Putas, suchst du aus. Eins von beiden.
Ja, diese Engelchen oder diese Putten, die kennt man, während man das gesamte Bild eigentlich nicht kennt. Das sind nämlich das sind die Engel, die immer in so kitschigen Läden, so in Porzellan gegossen sind,
okay,
oder so. Genau, die sind halt auf diesem Bild drauf. Und das finde ich ganz faszinierend zu sehen, dann halt so ein Original, das irgendwie vor ein paar hundert Jahren mal gemalt wurde. Aber ansonsten bin ich auch eher so ein Kunstbanause.
Ja, also ich war schon in vielen Museen und man muss teilweise einfach über den Fotorealismus, den manche Menschen zu Zeiten, als es noch nicht mal elektrisches Licht gab, was die in der Lage waren zu erschaffen, also vor 400 Jahren, das ist einfach, oder Michelangelo oder so, wenn du diese riesigen teilweise Fresken oder diese Bilder anschaust, das ist einfach unfassbar. Mit der Technik, die sie hatten und mit den Möglichkeiten und was sie verfügbar hatten. Oder selbst so alte Porträts, das ist einfach unfassbar teilweise. Aber selten, dass ich vor was stehe und mich das so richtig erreicht. Ne?
Ja.
Weil, wo du gerade Einstein sagst, das würde mich mal interessieren. Das ist, glaube ich, was auch viele andere Leute interessiert, die von Physik keine Ahnung haben. Ne? Ich habe mal gelesen, dass Stephen Hawking tendenziell immer überschätzt wird. Weil Stephen Hawking war halt dieses im Rollstuhl sitzende Genie, war sicherlich hochintelligent, das stellt keiner in Frage. war aber auf einen gewissen Wissenschaftsbereich ziemlich begrenzt.
Ja, war halt Astronom, hat ein paar Annahmen gemacht. Astronomie hat er gemacht.
Er war Astronom, richtig, aber ja, sagen wir mal, der wurde ja immer so als der klügste lebende Mensch dargestellt, wenn man das so nennen will, ne?
Ja, ich glaube.
Das war jetzt nicht seine eigene Aussage, aber es wurde immer so ein bisschen so korportiert, das ist das im Körper gefangene Übergenie, mit dem niemand mithalten kann und so, ne? Und Einstein ist ja mittlerweile zu so einer Art Symbolfigur für Genies geworden. Also wenn man an Genies denkt, denkt man an Einstein, weil er es irgendwie auch, der hat es ja zu Zeiten geschafft, populär zu sein, als solche Figuren wie er eigentlich nicht populär waren. Oder der war der erste populärwissenschaftliche Wissenschaftler, wenn man so möchte. Also Newton und so gab es natürlich mal fernab, aber ich meine damit Einstein, es gibt das ikonische Bild mit der Zunge raus.
Einstein war der erste Popstar.
Der erste Popstar, wenn man so will. Hat er das verdient? Also war Einstein wirklich so beeindruckend genial, wie man das, dass er über vielen anderen gethront hat? Deiner Sicht?
Ja, also Einstein ist natürlich im kollektiven Gedächtnis so die Größe, wenn man irgendwie an Physiker denkt. Zu der Zeit, als Einstein gelebt hat, haben aber auch ganz, ganz viele große andere Physiker gelebt. Und alles, was du in der Schule heute lernst, oder alles, was so die Physik ist, die man auch noch im Grundstudium und so lernt, das ist alles irgendwo so in den 1930ern spätestens gewesen. Und diese ganzen Leute, so Niels Bohr, das Bohrsche Atommodell, das man in der Schule lernt, Einstein mit seiner Relativitätstheorie, Marie Curie mit der Radioaktivität und so weiter, das war alles ein Jahrzehnt. Die haben alle gleichzeitig gelebt. Die haben sich auf Konferenzen getroffen. Also
die haben es einfach nur nicht, also Niels Bohr kenne ich auch, aber die haben es alle nicht so sehr ins öffentliche Bewusstsein geschafft wie Einstein. Ne?
Genau, aber Einstein hat natürlich was geschafft, was wirklich was Besonderes ist, und zwar hat er unsere Vorstellung von Zeit und Raum geändert, und das ist was sehr, sehr Grundlegendes, und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum er so sehr im öffentlichen Gedächtnis halt hängen geblieben ist. Und
es gibt ja ein paar Tonaufnahmen, ich fand die Stimme beeindruckend, er hat eine ganz dünne, fistlige Stimme gehabt, gibt es bei YouTube, wenn ihr mal Einstein Sprache einhört, und er hat ein ganz, was man ihm null zum Vorwurf machen kann, er hat ja die letzten 30 Jahre seines Lebens in Princeton in den USA verbracht,
ja,
hat trotzdem ein ganz, wenn man so möchte, schwaches Englisch gesprochen, also sehr unglaublich starker deutscher Einschlag im Englisch, also das klingt wirklich wie so ein deutscher Tourist, der irgendwie versucht, sich in New York zurechtzufinden, weil ich glaube zu seiner Zeit, ich glaube nicht mal, dass Englisch ein Schulfach war, und wahrscheinlich da auch einfach nicht so sehr seine Begabung lag wie in der Physik. Also er sprach
also
jetzt...
Zu der Zeit konnte man auch noch auf Deutsch publizieren. Also es geht heute ja überhaupt nicht mehr. Wenn du heute irgendwas publizierst, machst du das halt auf Englisch. Einstein hat später auch auf Englisch publiziert, aber einzelne Sachen auch auf Deutsch. Also das war damals noch nicht so, wie es heute, also heute ist es halt undenkbar, dass du irgendwie einen international gelesenen Titel nicht auf Englisch publizierst. Das war damals auch schon so, aber man konnte damals auch noch in seiner Landessprache veröffentlichen.
Ich finde das immer verrückt, was das ausmacht, die Stimme einer Person zu kennen. Also, oder wie viel der, bei mir vielleicht, ist das ein Negativpunkt. Aber es gibt ja Menschen, selbst in der jetzigen digitalen Zeitalter, deren Stimme man nicht kennt. Hast du schon mal die Stimme der Queen gehört?
Nee, tatsächlich
nicht. Hast du schon mal die Stimme von Georg Maaßen, dem Verfassungsschutzchef, gehört? Ich nicht.
Da müsste ich überlegen.
Hast du schon mal die Stimme von Kim Kardashian gehört?
Nein, die möchte ich auch nicht.
Nein, aber Kim Kardashian gehört, mal fernab davon, dass sie wahrscheinlich so ziemlich der nutzloseste Haufen Arsch ist, den man sich vorstellen kann, ist es ja trotzdem so, dass die unfassbar bekannt ist, weltweit, dass sie unfassbar wohlhabend ist über ihre Bekanntheit und ihr Aussehen, aber ich weiß zum Beispiel nicht, wie ihre Stimme klingt. Keine Ahnung, ich habe noch nie ein Wort von der gehört.
Also ich glaube, das liegt zum Großteil daran, dass wir wenige Medien in anderen Sprachen konsumieren. Das ist in unserer Generation vielleicht schon ein bisschen mehr geworden, aber selbst bei uns ist es noch wenig. Ne? Ich meine, alles, was wir irgendwie an Filmen im Kino haben und so, ist halt synchronisiert. Wir kennen auch von den meisten bekannten Schauspielern die Originalstimmen nicht. Oder nur wenig. Oder weil wir uns jetzt irgendwie mal
eine Serie
auf Englisch angucken.
Man ist enttäuscht, wenn man sie dann hört. Ne? Also bestes Beispiel ist Bruce Willis. Manfred Lehmann spricht ja Bruce Willis. Gib mal Manfred Lehmann ein, wenn ihr ihn nicht kennen solltet. Der Mann sieht aus eigentlich wie eine riesige Kartoffel. ist ein ganz renommierter, toller Schauspieler, mittlerweile glaube ich 73, 74, Ur-Berliner, hat eine riesige Nase, so ein richtigen, so richtiges, kantiges Gesicht, ja. Aber halt viel älter als Bruce Willis, obwohl er glaube ich nur 15 Jahre älter ist. Und dieser Typ hat halt eine Stimme, die über allem thront. Das ist einfach, wenn Manfred Lehmann, selbst die Praktika-Werbung kann der aufwerten. So. Und der hat einfach eine geile Stimme. Und Bruce Willis hat im Original eine wirklich dünne, unsexy Stimme. Was man ja, also, aber der ist, Bruce Willis ist so immer das beste Beispiel, finde ich, weil die Stimme kennt wirklich jeder, die deutsche Bruce Willis-Stimme so, ne, der ist ja, der kann ja, der spricht auch noch andere Figuren, der Lehmann, aber wenn man ihn hört, hat man immer Bruce Willis sofort im Kopf.
Ja, guck mal, er spricht und, Bruce Willis, Dolph Lundgren,
ja,
Gérard Depardieu.
Ja, stimmt, ja. Gérard Depardieu.
Kurt Russell und noch ein paar andere, aber ja, krass.
Das ist, also, stimmt, Kurt Russell spricht da auch, aber man hat trotzdem sofort Bruce Willis im Kopf.
Ja, 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 keine Frage.
Und der gehört zu denen, wo wirklich die Synchronstimme viel besser ist als die betreffende echte Stimme. Und das ist ja bei relativ vielen Figuren so, bei vielen Leuten. Englische Schauspielerinnen, besonders die amerikanischen, quaken fürchterlich teilweise.
Ich glaube, das
und
kommt
verlieren
immer,
darüber ganz viel ihrer, sagen wir mal, Sexszenen.
Das kommt immer darauf an, glaube ich, was du zuerst gehört hast. Also womit du quasi die Figur, die da gespielt wird, kennengelernt hast. Mir ging das bei, zum Beispiel ganz, ganz am Anfang bei den Simpsons so, als ich die Simpsons das erste Mal irgendwann auf Englisch geguckt habe, fand ich
super
die Stimmen,
schwer, ne?
Genau, fand ja. ich die Stimmen unglaublich komisch. Heute ist es andersrum. Also heute finde ich die deutschen Stimmen komisch, weil ich die letzten
Die deutschen
Staffeln
Ursprungsstimmen sind aber echt gut. Also die finde ich echt, also der ist ja leider gestorben, mir fällt der Name gerade nicht ein, aber der ursprüngliche Homer Simpson ist ja im Alter von Mitte 80 dann gestorben. Und der ist für mich auch so als Kindheitserinnerung so stark mit dieser Stimme verknüpft, dass das, die haben ja jetzt einen Ersatz gefunden, der wirklich ziemlich nah dran ist. Und trotzdem wirkt das die ganze Zeit wie so ein Fremdkörper. Das wirkt wie der Typ, der früher mal Tom Hanks gesprochen hat. Da gibt es eine ziemlich lustige Geschichte zu. Der hat, der hieß Arne Elsholz, der lebt leider nicht mehr, ist vor 2 Jahren gestorben. Der hat so ein ziemlich wildes Leben hingelegt, so, ne? Und der hat in einem Studentenfilm mitgespielt von Bekannten von mir. Und eine der, sagen wir mal, weil die Studenten nicht so viel zahlen konnten, war, weil der Vater eines der Studenten, jeder kennt die Tom Hanks-Stimme aus Philadelphia, ne, aus Forrest Gump, ne, jeder kennt das, ne, das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen. Mhm. Du kennst sie, oder?
Ja, ja, kenne ich, ne? Kenne ich.
Und dann hat Arne Elsholz hatte wohl so ein bisschen, weiß ich nicht, keine Ahnung, ein bisschen finanziellen Trouble und so. Und der Vater von einem der Leute, die da gearbeitet haben, der war, wie heißt das, der war nicht Zahnarzt, sondern noch so Kieferchirurg oder so. Und der hat dem dann kostenlos ein komplett neues Gebiss gemacht. Das Problem war, dass Tom Hanks danach nie wieder gleich geklungen hat. Also die letzten 10 Filme von Tom Hanks, da klingt die Figur völlig anders, als sie zum Beispiel bei Forrest Gump geklungen hat. Und damit hat er Arne Elsholz echten Bärendienst erwiesen. Also zum Beispiel bei diesen, bei den Verfilmungen hier von, wie heißt, du weißt schon, der Vatikan da, wie heißt das nochmal?
Ah, Sakrileg und so. Das ganze Dan Brown Zeug.
Wenn man darauf achtet, klingt Tom Hanks, obwohl er von der gleichen Person gesprochen wird, einfach deutlich anders. Was vielleicht auch damit zu tun hatte, dass der Mensch gealtert ist, aber das kann so eine ganze Figur zerstören. Das ist echt ein bisschen schade.
Ja, an der Stimme hängt halt viel dran. Ne? Also als ich das erste Mal Anke Engelke als Marge Simpson gehört habe, dachte ich mir auch so, also mittlerweile habe ich mich dran gewöhnt, wenn ich das mal höre, aber ich fand es am Anfang schlimm, obwohl es deutlich näher am englischen Original ist.
Das stimmt.
Die Stimme.
Sie ist nah dran.
Ja,
ja, das stimmt.
Das.
Wir gucken ja eh keine Simpsons mehr. Ich habe letztens wieder eine Folge gesehen mit Rappern, also wo Bart in so ein Gangster-Rap-Battle eingebunden wird und dann kommen so ganz viele Figuren vor, mit denen ich privat schon nichts anfangen kann, so Lil Wayne und so. Und das fand ich
auch mal gesehen, ja.
Und dann, das ist so eine schreckliche Folge, weil du so das Bedürfnis, du hast das Gefühl, die Simpsons wollen die wollen so popkulturelle Sachen der Jetztzeit einbauen, aber Snoop Dogg und Lil Wayne gehören einfach nicht zu den Simpsons.
Hast du die auf Deutsch gesehen? Also das, als sie hier rauskamen?
Ja, ja.
Oder?
Ja. Ich habe die auf Deutsch letztens im Fernsehen gesehen, das war schrecklich.
Da muss man auch sagen, da kommt die ja auch immer noch mit einem guten Stück Verzögerung an, ne, bis die mal hier erscheinen.
Ja, aber die Gags ziehen nicht mehr. Es ist einfach nicht lustig. Es gab auch eine Folge, wo Lisa mit Lady Gaga gesungen hat. Das ist nicht mehr lustig. Es ist einfach, man hat so das Gefühl, ja, okay, wir haben Lady Gaga bekommen. Gut, die kommt jetzt darin vor, cool. So, aber die spielt keine ernsthafte Rolle. Es ist, sie wird das auch stimmt. nicht lustig kritisiert oder verarscht, sondern sie wird sogar noch auf so einen Thron gesetzt und denkt so, Alter, was soll denn der Scheiß? Das hat doch mit den Simpsons nichts mehr zu tun. Die coolste Sache, die die Simpsons je gebracht haben, war in Staffel 3 oder 4, da kommt Homer in die Klapse und lernt einen riesigen, die Folge kennst du 100 Pro, lernt einen riesigen Klump von Mann kennen, der mit ihm in der Zelle in der Klapse sitzt. Oder in dem Behandlungszimmer. Und der erzählt ihm, er wäre eigentlich Michael Jackson.
Ah,
und singt ja. dann auch und tanzt ja. und so. Und dann nimmt er ihn auch mit nach Hause. Und das wirklich Geile an dieser Story ist, das war Michael Jackson. Der den gesprochen hat, war der echte Michael Jackson. Das hat Matt Groening, der Erfinder der Simpsons, erst vor ein paar Wochen bekannt gegeben, dass sie wirklich Michael Jackson im Tonstudio hatten. Ihnen das aber zu der damaligen Zeit, das war 1991, 92, als Michael so richtig groß war noch, riesengroß, hat das natürlich niemand geglaubt, dass das der echte Michael Jackson ist, der den spricht. So, das war einfach ein lustiger Gag, so, da ist ein riesiger Klump und das soll Michael Jackson sein.
Ja.
Kann man nachgucken übrigens, kann man auch googeln. Die Folge gibt's bei YouTube, zumindest diesen Ausschnitt.
Auch also das englische Original, weil das ist ja das Einzige, was dann Sinn macht.
Das englische Original. Und man kann natürlich jetzt nicht wirklich raushören, weil es gab so viele Michael Jackson Imitatoren. Ja. Man hat ja lange Zeit vermutet, dass er selbst bei Konzerten hat andere Leute auftreten lassen. Aber wenn die Story wahr ist, ist es schon eine geile Story irgendwie.
Das stimmt.
Boah, Reini, was ging diese Woche bei mir?
Ich wollte dich noch was fragen. Wir sind vorhin von dem Kunstding abgerutscht. Da wollte ich dich noch was fragen. Kennst du Josef Beuys?
Natürlich, die Fettecke.
Richtig, die Fettecke.
Auch Josef Beuys, muss man sagen, war so ein Künstler, der hat Kunst gemacht, die man teilweise als gar nicht welche erkannte.
Ja, ne? Und teilweise nur also da war die Kunst zu provozieren, hat er teilweise auch, ne? Also der hat mal einen toten Hasen ausgestellt.
Ja, zum Beispiel. Und vor ein paar Jahren ist ein Beuys-Gemälde, der lebt schon nicht mehr, aber ist ein Beuys-Bild zerstört worden. Das bestand irgendwie aus Fett und Zigaretten, weil eine Putzfrau im Museum es weggeputzt hat.
Ja,
weil sie gedacht hat, das wäre eine dreckige Ecke.
Das war die Fettecke. Gleiches ist auch noch mit einer Badewanne passiert. Das hat auch eine Reinigungskraft halt gereinigt. Und die bestand irgendwie, die war auch voll mit Fett und Heftpflastern, Mullbinden und so ein Kram. Aber
wie geil ist das, weißt du, wenn da so ein Typus meiner Oma in so einer Kittelschürze reinkommt und sagt, das kann doch so nicht bleiben. Und dann erstmal schön den Beuys weggeputzt für 2 Millionen.
Ja, es gab noch einen langen Rechtsstreit mit den Erben und so, ne, danach.
Aber ist das Kunst so? Ist das wirklich, also es ist Kunst, aber ist das, möchte irgendjemand alte Mullbinden in der Badewanne sehen?
Nein, da passt auch am besten dieser Spruch, ne, ist das Kunst oder kann das weg?
Ja, ich war hier in Köln in der, ja, der passt da wirklich perfekt. Ja. Ich war letztens hier im Modernen Museum in Köln, da gibt's, oder also hier in dem, wie heißt das denn? Mein Gott, ich bin heute, aber es ist zu früh, Reini. Das Museum Hauptbahnhof hat oben eine moderne Abteilung, moderne Kunst. Und da stehen 4 gestapelte Autoreifen. Da steht irgendwie Gummi des Lebens oder so. Und du denkst, Alter, das sind 4 gestapelte Autoreifen. Das kann ich bei jedem Pitstop kann ich das haben. Das
kannst
ist
auch
keine
4 Kondome
Kunst,
hinlegen.
Ja, kannst auch 4 Kondome hinlegen. Das ist einfach, ich kann mich da nicht... Ich glaube, irgendwann hat irgendjemand in der modernen Kunst gedacht, so, wir können machen, was immer wir wollen, uns als Kunst verkaufen, wir gucken, wie lange wir diesen Schwindel aufrechterhalten können. Einfach für immer. So fühlt es sich für mich an bei manchen Sachen. Bei 4 gestapelten Autoreifen, das ist einfach, das ist kein Exponat, das ist ein Haufen Scheiße, das sind 4 Autoreifen. Das kannst du auch keinem außerhalb der Kunst begreiflich machen, dass das Kunst sein soll.
Da geht es ja auch nicht mehr ums Werk, sondern auch darum, wer das gemacht hat. Ne? Also, und dann die Frage, wer da bereit ist, Geld für hinzublättern. Ne? Ich meine, wenn du jetzt beispielsweise Banksy irgendwo auf ein Blatt Papier kackt, ist das am Ende auch für ein paar Millionen.
Es gibt die alte Geschichte, dass Picasso nachher in Restaurants nicht mehr bezahlt hat, sondern einfach nur seine Unterschrift auf eine Serviette geschrieben hat. Und diese Serviette durch seine Unterschrift zu einem so wertvollen Stück wurde, dass das mehr wert war als alles, was er hätte für das Essen bezahlen können. Auch geil. Diesen Status müssen wir erreichen, Rainer.
Wenn wir eines Tages auch mal ausprobieren.
Wenn wir eines Tages zusammen mal wieder vor Meckes vorfahren und der junge Mann sich aus dem Teil rauslehnt, ich sage, hör zu, Das ist Reinhard Remford, Basti Bierdorfer. Ich werde dir jetzt, Bursche, diese Tüte, diese McDonald's-Tüte unterschreiben. Vielleicht male ich noch was drauf. Und dann gebe ich dir wieder und dann könnt ihr die hier ausstellen.
Ja, und dann wird dir der Mensch, der dort arbeitet,
in die Fresse hauen.
Nee, der wird dir entweder einen Bon oder ein Tablet hinhalten, auf dem du bitte unterschreiben sollst, bevor er einmal deine Karte durchziehst.
Ja. Ah, Reini, das ist schon eine lustigere Folge heute wieder. Das ist schon mal gut.
Ja,
wir müssen eigentlich jede Folge ab sofort mit einem Porno-Titel beginnen. Ja, weil wir wurden in der letzten Folge wurden wir ein bisschen gedisst, weil wir so low waren. Wir waren beide so ein bisschen low. Wir waren leergebrannt. Eigentlich bin ich heute noch leergebrannter. Es ist nur der Mut der Verzweiflung.
Das waren ja auch die zwei Folgen an einem Tag. Das war einfach zu viel, oder?
Das war nicht zwei Folgen an einem Tag. Das war davor, wo wir einfach nur so fertig waren. Da waren wir einfach so fertig, Reinhard, weil unser Leben ist so busy. Du musst ja den ganzen Tag deine Frau zur Arbeit fahren.
Ach, bitte. Das stimmt nicht. Die fährt selber.
Bei mir war auch einfach viel.
Ja, bei mir auch. Ich war letzte Woche, genau genommen Freitag, in Stuttgart. Deshalb konnte ich leider nicht zu deiner Aufzeichnung kommen, weil...
Ja, ich war enttäuscht.
Es tut mir auch sehr, sehr leid. Auch wenn Leute da waren, ich glaube, ein Hörer unseres Podcasts war da und fragte nachher noch auf Twitter, wo ich denn war. Haben andere Leute nach mir gefragt? Sag ja.
Es haben viele Leute nach dir gefragt. Zum Beispiel hatte ich einen jungen Mann auf der Bühne, der Florian. Der hat mit mir eine Nummer auf der Bühne gemacht und der war wirklich relativ cool, lustiger Typ, hat das gut gemacht. Und der saß alleine im Publikum und hat mir nachher sogar noch bei der Autogrammstunde erklärt, dass seine Freundin ihn für 5 Wochen verlassen hat.
Oh.
Und deswegen alleine da war aber wirklich netter. Also ich möchte jetzt mal Werbung machen, wenn ihr Liebesbriefe schreiben wollt, an den Florian, meldet euch bei uns, wir leiten das alles weiter. Und der hat auch gesagt, Alter, wo ist denn der Reini? Und auch mein Hardcore-Fan Rainer Domian hat gefragt, wo ist denn der Reini? Der Rainer ist der absolute Ober-Hardcore-Fan. Der war, glaube ich, bei 24 Shows dieser Tour. Das ist unfassbar. Krass. Ich hoffe, dass er dement ist, weil er hat 24 Mal relativ ähnliches Zeug gehört. Ist aber trotzdem ein sehr netter Kerl.
Wenn er Spaß dran hat, ist doch okay. Also,
ja, aber da kriegst du ja schon schlechtes Gewissen. Immer wenn ich ihn im Publikum sehe, denke ich, mein Gott, Reinhard, du weißt doch, was ich jetzt gleich erzählen werde.
Ja, okay. Ja, das kann ich verstehen. Das verstehe ich.
Und der Florian, da war das so, dass der auch sagte, der Reinhard hat doch im Podcast gesagt, dass der da ist. Und
ich hatte auch wirklich ein schlechtes Gewissen, aber bei mir hat sich in der Woche kurzzeitig ein Termin verschoben. Und zwar hatte ich am nächsten Tag einen
Sahne-Ute-Abend im Swingerclub.
Nein, ich musste einen Vortrag halten in Stuttgart. Und das war irgendwie als Abschlussveranstaltung geplant und so. Und irgendwann bekam ich dann mal diesen Ablaufplan und habe dann gesehen, so, okay, 9 Uhr morgens. Das ist problematisch.
Das wäre damit kollidiert. Das
genau, und ich komme von Mahl halt nicht bis 9 Uhr morgens nach Stuttgart, deshalb konnte ich leider nicht nach Mahl kommen. Das, was ich da in Stuttgart gemacht habe, war mal eine Auftragsarbeit, die ich vor etwas längerer Zeit mal gemacht habe. Und zwar gibt es dort ein Projekt, das nennt sich WITMO, das ist Wissenstransfer von der Forschung in die Praxis. Das sind so verschiedene Projekte vom Land Baden-Württemberg, die sich mit, wie soll man sagen, nachhaltiger Mobilität beschäftigen. Und da ich für die mal 4 oder 5 Podcast-Folgen produziert habe, wo ich halt Leute verschiedener Projekte interviewt habe, haben die mich vor Ewigkeiten mal angefragt, ob ich bei deren Abschlussveranstaltung noch so einen zusammenfassenden Talk einmal machen könnte. Und das habe ich halt gemacht. Bin da natürlich wie immer aufgetaucht, so in Jeanshose und T-Shirt.
Und alle hatten Anzug an.
Ja, nee, ganz so schlimm nicht. Aber alle sind mit dem Jackett rumgerannt. Dann habe ich mal geguckt, okay, wer spricht denn vor mir? Der Verkehrsminister Baden-Württemberg. Schön. Ja. War ganz witzig. War aber nett.
War gut.
Ja, war gut. Also ich habe das halt so gemacht wie immer. Ich habe vorher ein paar Folien zusammengeklickt und dann relativ frei geredet, weil ich das viel lieber mag, als mir irgendwie da von Zetteln was abzulesen. Ich wusste ja, was ich erzählen wollte oder was für eine Message ich da rüberbringen wollte. Habe den Leuten erstmal erklärt, was ein Podcast ist, wofür das gut ist und so weiter und so weiter. Und hat den Leuten wohl ganz gut gefallen. Also in der Pause bin ich kaum dazu gekommen, was zu essen, also die Häppchen, für die ich da war, weil ich die ganze Zeit mit Menschen reden musste.
Die Häppchen. Oh Gott, das stelle ich mir wie so eine dramatische Situation vor, wenn du vor so einer Kanapeeplatte stehst, weißt, und dir schon deine kleinen süßen Zuckerlippchen leckst.
Genau, ich will die ganze dann, Zeit zugreifen und plötzlich spricht mich jemand an.
Rainer, nein, das war, ist der Preis des Fame. Ich habe auf meiner Veranstaltung nachher dem ganzen Team und allen Pizza ausgegeben und ich habe nicht ein Stück Pizza bekommen. Ich selber.
Warum nicht?
Ja, weil
du reden musst.
Die Pizza gab es ja danach, aber ich musste halt noch Fotos machen, ne, für die DVD-Veröffentlichung und was weiß ich. Es war alles zu viel, aber es war sehr, sehr, sehr schön. Es war wirklich der Höhepunkt meines Jahres.
Wie war denn die Aufnahme so insgesamt? Also war voll und
Es war voll bis unters Dach. Es war so, ich habe dir ein paar Bilder geschickt, ne, die wir auch bei Facebook reingestellt. Wie ich da freudetrunken am Ende der Show in die Luft springe und das war auch wirklich genau das Gefühl von Minute 1 an. Mein Freund Sven Benzmann war vorher da, der von der Hörsaal-Comedy, den hast du ja auch schon mal kennengelernt, der hat eröffnet für mich und das war so ein bisschen mein Herzenswunsch. Eigentlich wäre mein Kumpel Streter auch noch da gewesen, der musste aber bedauerlicherweise ins Fernsehen an dem Abend, sonst hätte ich den nämlich auch noch auf die Bühne geholt und es war wirklich von... Das war ganz selten im Leben hast du mal so eine Situation, wo wirklich alles passt und es passte alles. Es war genau der richtige Ort. Also das Theatermal ist wunderschön von den baulichen Gegebenheiten. Der Saal ist toll. Es sah vom Licht her alles wahnsinnig schön aus. Das Publikum war von, das klingt immer so doof, wenn man das sagt, das Publikum war gut, aber das ist wirklich so. Das ist, ein gutes Publikum kann einen Abend zu was ganz Fantastisches machen, weil die Leute von vornherein halt mit der Haltung, ich will jetzt Spaß haben, rangegangen sind. Und du hast manchmal Publikum vor dir sitzen, die mit der Haltung rangehen, nein, ich will jetzt auf gar keinen Fall Spaß haben.
Ich verstehe,
dieses Gefühl auch von Minute 1 geben. So.
Das ist für denjenigen, der auf der Bühne steht, wirklich eine schwere Nummer. Also es gibt Publikum, wo du das quasi die Veranstaltung mitträgt. Das hatte ich bei gerade so bei irgendwie bei gebuchten Science-Slam-Veranstaltungen, ne, wo irgendwie mal, also das ist jetzt auch schon ein bisschen länger her, aber wo irgendeine größere Firma meint so, ja, für unser Abschlussevent machen wir mal ein Science-Slam und laden mal 5 Leute ein. Dann sitzt du da, du merkst, die Leute haben eigentlich alle überhaupt keinen Bock, weil die irgendwie eigentlich nur ihr Bierchen trinken wollen und ihre Ruhe haben wollen. Und dann versuchst du da einen unterhaltsamen Abend zu machen. Oder halt anderes Beispiel, bei unserer 100. Podcast-Folge hast du da halt 300 Leute sitzen, die irgendwie voll Bock darauf haben und auch da sind, um halt um dich zu treffen, um dein Programm zu sehen. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, ob das Publikum Bock drauf hat oder nicht.
Ja, und bei so einer Veranstaltung, bei meinem Tourfinale muss man einfach, also das war die letzte Show meiner ganzen Tour. Ich habe über 200 Termine, das Leben ist kein Pausenhof, gespielt. Und das war das letzte Mal, dass ich das aufgeführt habe. Das war wirklich für mich auch irgendwie emotional, weil du dich so lange mit dieser Sache beschäftigt hast.
Aber auch ein schönes Gefühl, das nie wieder aufführen zu müssen, oder? Also, es macht ja eigentlich Spaß und ist schön und so, aber du hast diese Tour. Wie viele Termine hast du damit gespielt? 40?
200?
50, 200. Boah, also ich meine, man variiert das ja immer ein bisschen. Das ist ja nie 100% gleich. Aber irgendwann ist es halt schwierig, oder? Also es ist irgendwann, also in deiner Arbeit ist es relativ früh, aber es ist irgendwann doch auch schwierig, oder?
Ja, also es ist auf jeden Fall, wenn du 5 Tage hintereinander Shows hast, ist der 5. Tag auf jeden Fall mühsam.
Ja.
Weil du dir ein bisschen vorkommst, weil ich bin ja schon ziemlich spontan in dem, was ich tue und improvisiere während der Show und so, aber grundsätzlich sind da Nummern in der Show, die auch das Publikum verdient hat zu hören. Also
ja, die halt
du kommst,
die
manche Leute kommen ja auch
halt
mehrmals und wollen diese Nummer hören, so, ne? Und wenn du die 5 Abende hintereinander gespielt hast, dann ist es schon so, dass sich innerlich auch so eine Art Kopie einlegt, so, ne? Und das darf eigentlich nicht sein, weil dann verlierst du ein bisschen dein Feuer.
Ja, und da muss man aufpassen.
Und ich hatte halt Angst, dass da bei dieser Nummer jetzt, also bei meiner letzten Show, die absoluten Hardcore-Fans sitzen, die Leute, die schon 10-mal da waren. Und natürlich sind im Programm Sachen drin, wo das Publikum überrascht reagieren muss. Und das Publikum kann nicht überrascht reagieren, wenn sie schon das 5. Mal sehen. Und davor hatte ich halt Angst, dass ich irgendwas sage und die Leute so, Aber es war halt nicht so. Sie haben einfach ganz toll mitgemacht. Das war von Minute 1 toll und ich bin freudetrunken da rausgewankt nachts und war ganz, ganz glücklich. Und ich werde ständig angeschrieben, wann es läuft. Ich weiß es noch nicht. Ich hoffe, dass es noch vor Weihnachten im WDR laufen
wird. Das wäre meine Frage jetzt auch gewesen. Wann läuft das Ganze denn?
Ja, das ist das Witzige. Man nimmt sowas auf und weiß zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, wann es laufen wird.
Ja.
Aber Das ja. ist halt so bei sowas.
Ich war ja letztens auch bei so einem Leseabend für den WDR 5. Das wurde auch aufgezeichnet. Und da weiß ich auch noch nicht, wann das laufen wird. Irgendwann. Das ist irgendwie auch krass, oder? Die produzieren und also das kostet ja auch einen Haufen Geld, der ganze Kram, ne?
Ja, also man weiß ja, dass es laufen wird. Ne? Also das ist ja jetzt, ist ja auf jeden Fall gesetzt. Dafür, deswegen wird ja Geld da reingepumpt. Aber trotzdem wäre es natürlich schöner, vorher schon auch auf der Bühne einen Ausstrahlungstag sagen zu können. Klar.
Ja, das stimmt.
Und dann war ich diese Woche auch im Krankenhaus. Ja.
Oh, warum?
Ja, ich war, ich habe einen Einspieler gedreht für meine ProSieben-Show, wo ich teilnehmen darf als Co-Moderator mit Elton. Das habe ich ja letztens schon mal erzählt. Ja. Und dann war ich mit den fantastischen Fußballern David Odonkor und Mario Basler im Stadion. Ich darf nicht erzählen, was wir da gemacht haben, aber das kann ich zumindest sagen. Das wird nachher bei ProSieben zu sehen sein.
Es war ein angebrochener Nachmittag, oder?
Es war ein angebrochener Nachmittag. Ich habe ihn aus Versehen auch einmal Mario Blasler genannt. Ja. Er hat gesagt, er geht gleich raus und überfährt mich mit dem Auto. Ja. Und er hat das in einer Ernsthaftigkeit rübergebracht, dass ich ihm fast geglaubt habe. Er war aber ein sehr netter Typ. Also man kann wirklich Mario Blasler, ich habe sehr viel gelacht und sehr herzlich und sehr lustig irgendwie. Raucht wie ein Schlot, aber schon hat echt Humor, kann man nichts sagen. Und dann haben halt die Jungs haben irgendwie einen Ball getreten halt auf so Betonboden, warum auch immer, und meinten dann auch vor laufender Kamera, ja mach du da auch mal. Und da lass mich natürlich nicht lumpen, ich bin ja ein ehemaliger Auswahlspieler der deutschen Nationalelf. Auf Deutsch, ich habe noch nie Fußball gespielt. Ich habe genau zwei Stunden Fußball gespielt in meinem Leben. Ich war mal Torwart beim TuS Rothausen mit 8 Jahren.
Du wirst in der Schule auch immer als entweder als Erster gewählt, um dich ins Tor zu stellen oder als
Nein,
Letzter?
Nein, als Letzter.
Als Letzter?
Immer als Letzter. Ah. Immer als Letzter.
Aber du bist doch groß, dich kann man doch wunderbar ins Tor stellen. Da musst du im schlimmsten Fall nur
umfallen.
Ja,
ich bin halt langsam so. Ne? Also die Gegner wussten halt, sie müssen einfach links und rechts an mir vorbeischießen. Ich bin ja nicht 4 Meter breit, sondern nur 1,5. Und ich war mal Torwart beim TuS Rothausen, meiner Heimmannschaft, genau ein Spiel lang, als ich 8 oder 9 war und bin während des Spiels kacken gegangen. Und wir haben 27-2 verloren. Der Trainer hat mich aber nachher beruhigt mit den Worten, wir haben weniger Tore gefangen in der Zeit, als ich auf Toilette war.
Ja, da hat die Mannschaft halt besser gespielt. Weil sie wussten, dass
sie haben das Tor nicht gedeckt.
Genau, die wussten, der Titan steht nicht im Tor.
Genau. Also. Und dann habe ich gedacht, ich lege den Ball jetzt mal so cool dahin und schneide den so von unten an und dann trete ich und ramme meinen Fuß in den Betonboden, anstatt den Ball zu treffen.
Du meinst
ich habe einfach
Rasen,
gerade
oder?
Den Fuß.
Also wir waren doch im Stadion, oder?
Ja.
Rasen.
Nein, es war nicht Rasen. Wir haben draußen auf den Rängen gedreht. Es war Beton.
Ah, okay.
Und dann habe ich mir, fast den Zeh gebrochen, hab mir den Zehennagel vom großen Zeh abgeschlagen.
Oh.
So feste. Und es tat wirklich, ich bin dann so ungefähr 5 Sekunden rumgesprungen, bis das Kamerateam merkte, okay, er hat sich wirklich wehgetan. Dann haben nur noch 2 von 4 Leuten gefilmt. Und
ja, das war
dann kam auch Basler und so und meinte, was ist denn los und so. Und dann habe ich denen das gezeigt und ich ziehe so den Socken aus und also, oh. Das ist immer geil, ne? Wenn du dir wehgetan hast, kannst du aber selber die Stelle im Moment nicht sehen und alle machen so, und das war wirklich unangenehm. Dann bin ich danach, wir haben es noch bis zum Ende gedreht.
Wie kann man sich denn bitte selber beim Fußball?
Ja, die Frage wurde mir mehrmals gestellt an dem Tag. Ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. Es war entwürdigend.
Ja, auch.
Ja. Aber es gehört dazu.
Ist ja halt dein Job, ne? Du wirst dafür bezahlt, also bitte, ne, opfer auch mal ein bisschen was. Dafür hast du ja sonst ein schönes, laues Leben.
Ich habe ein laues Leben, ja. Eigentlich besteht mein Leben nur daraus, dass ich mir verschiedene Arten von Kokoswasser ins Gesicht sprühen lasse und mir zwischendurch mal den Nagel vom dicken Zeh vom Körper prügel.
Ja, das ist super.
Das ist mein Leben, das ist meine Welt.
Und zwischendurch mit Otto raus, ne?
Und zwischendurch mit Otto. Das sind die Höhepunkte eigentlich. Ach, der Otto pennt noch. Der liegt jetzt hier, weil er guckt mich nur doof an. Der macht gar nichts. Das ist um die Uhrzeit, 8.30 Uhr. Wir haben schon 9.47 Uhr. Reini, wie lange haben wir denn jetzt wieder aufgenommen? Ist ja unfassbar.
Bei 48 Minuten sind wir jetzt.
48 Minuten, dann wäre doch jetzt der richtige Zeitpunkt, unsere genial geplanten neuen Kategorien einzubringen, die wir, bevor wir diese Sache aufgenommen haben, gerade erfunden haben.
Ja, dann fangen wir an mit...
Bastis Beste.
Eigentlich bräuchte man hier so einen Jingle, oder? So noch mit Metall hinterlegt. Bastis Beste.
Dann lass uns diesen Jingle doch mal bauen.
Das Schöne ist, du sagst, lass uns diesen Jingle doch mal bauen und meinst damit, bau doch mal diesen Jingle.
Genau, das meine ich damit. Otto, da bist du ja, alte Rakete. Hey, ja, du bist wach geworden, weil ich Bastis Beste gesagt habe. Da hast du dich angesprochen gefühlt. Willst du dem Publikum mal was sagen? Willst du mal reinatmen? Hört man dich? Ja, man hört
ein Schlecken.
Ja, das ist Liebe, ne? Hallo Otto, bist du gut drauf, ne? Ja, der Tag beginnt.
Ich sehe den Kater weit und breit nicht, das finde ich verdächtig.
Er plant gerade den Mord an dir. Er sitzt irgendwo. Hat so krass, hat so ein Flipchart aufgebaut und ein Messer in der Hand. Ist schon okay, er kann hier bleiben. Die Leute lieben ihn.
Ja. Das ist der heimliche Star der Sendung.
Der heimliche Star der Sendung.
Alliteration am Otto.
Ich frage mich eigentlich, funktioniert es, wenn ich belle, dass du dann auch bellst? Nee, das ist gar nicht bellen, das ist jaulen.
Das ist jaulen, genau. Das fühlt sich an,
als wäre ich hart behindert. Okay, Otto, ist okay, ich jaule nicht nochmal. Genau, warte, ich sag jetzt einmal Bastis Beste und dann kannst du da nachher so einen krassen Effekt runterlegen. Zähl bei drei runter.
Ja, okay, drei. Also das kann ich eh erst im Nachhinein machen, weil ich muss das dafür noch schneiden und so. Ich versuche mal Halt runterzulegen.
Du musst runterzählen.
Achso, 3, 2, 1.
Bastis Beste.
mal schauen, was daraus wird.
Das wird gut.
Bastis Beste, das klingt wie so ein Discount-Artikel bei Penny.
Ja, jetzt musst du aber noch deine Kategorie sagen, was du dann immer sagst.
Was soll das? Du hast ein Wort benutzt, das mir nicht.
Du hast das Wort schon wieder vergessen.
Ich habe das Wort schon wieder vergessen.
Reini. Reinhards Rontigste.
Rontig ist kein Wort, oder?
Doch, natürlich ist Rontig ein Wort.
Rontig ist kein Wort.
Rontig steht im Duden.
Also Rontig steht
in
im
meinem.
Duden? Ja, wahrscheinlich genau.
Wahrscheinlich
Rontig. Rontig. Es gibt bei TripAdvisor ein Mitglied, das so heißt.
Ehrlich?
Ja.
Rontig heißt schlecht, Reinhard. Aber wir können ja keine Kategorie machen, wo du das Wort nicht kennst. Doch,
Rontig.
Können wir. Ich zähle runter, du sagst Reinhards Rontigste und legst da auch sowas drunter.
Okay.
3, 2, 1.
Reinhards Rontigste. Ja, es ist, ich glaube, es ist für die Zuhörer weniger witzig als für dich.
Doch, das ist mega lustig. Du klingst, das klingt überhaupt nicht, als wenn du irgendwas einsprechen würdest. Reinhards Rontigste. Du musst das mit mehr Efe machen, Reinhard. So,
mehr
Efe. So
mehr Efe, ja. Sagt mir der Mann, der seinen Fuß in Betonboden gräbt. Mehr Efe.
3,
so, dann, nein,
2,
wir machen das nicht nochmal. Fang mal
wir
an.
Wir machen das noch einmal.
Nein, machen wir nicht. Was ist denn dein Bestes?
Ich wollte heute die beste Serie vorstellen, aller Zeiten.
Der hat mich gespannt.
Breaking Bad. Das ist Konsens, Reinhard. Da gibt es auch gar keine Diskussion. Bastis Beste sind immer ultimativ. Das ist nicht so, ich stelle das vor und du hast was dazu zu sagen, sondern ich sage das und das ist so.
Ich würde sagen, es ist die beste Serie mit einer einzigen durchgehenden Storyline.
Okay, ja, ich bin absoluter Breaking Bad Fan, ich habe die Serie zweimal komplett durchgesehen oder dreimal mittlerweile und es ist eine der besten Serien oder es ist die beste, es ist die beste Serie, es ist einfach unfassbar. Wir fangen bei Folge 1 an und du hast bei Staffel 6, am Ende hast du das Gefühl, die haben von Folge 1 genau gewusst, wo sie enden wollen. Das ist einfach unfassbar bei einer Serie, die 60, 70 Stunden Laufzeit hat.
Die ist großartig. Also keine Frage, Breaking Bad ist großartig.
Hauptdarsteller großartig, Figur großartig, Figurenzeichnung großartig. Mir fällt nichts Negatives an dieser Serie ein.
Die hat zwischendurch Längen, ein bisschen. Also nein, einzelne Szenen haben Längen. Also nicht,
Szenen?
Ja, Szenen. Kennst du Honest Movie Trailers?
Ja, natürlich.
Da gibt es auch einen von Breaking Bad.
Und ist der ist doch hoffentlich sehr, sehr positiv.
Der ist sehr positiv, aber der beschreibt unter anderem auch diese Längen. Da ist eine Originalszene drin, wo sie am Frühstückstisch sitzen und sich anschweigen und die geht 30 Sekunden oder so, wo einfach nichts passiert.
Ja, aber auch das hat, ich meine, die Serie beginnt damit, das muss man einfach mal sagen, das ist die genialste Einführung einer Serienfigur, die ich je gesehen habe. Er hat seinen 50. Geburtstag, sie legt ihm in Speck die 50 auf seinen Teller oder 54 oder sowas, ich weiß gar nicht mehr. Und danach sieht man, wie sie ihm einen zum Geburtstag runterholt unter der Bettdecke. Er liegt dort völlig vom Leben erschlagen und sie googelt währenddessen, wie man bei eBay Sachen versteigert. Und du hast innerhalb von wenigen Augenblicken, oder sie googelt eine Auktion, die sie gerade laufen hat, und du hast in wenigen Augenblicken verstanden, dass diese Ehe eigentlich am Ende ist, dass wie er tickt, wie sie tickt, das ist einfach unfassbar gut gemacht.
Ja, und auch die Entwicklung der Charaktere ist großartig.
Ja, ja. Er beginnt als Loser und endet einfach als das pure Dunkle. Das ist einfach toll. Das ist einfach toll.
Er ist, aha, und wobei jetzt, ganz am Ende, ist er da noch der pure Böse?
Ja, das kann man, nee, ist er nicht. Nee, aber trotzdem ist diese Wandlung innerhalb der Serie und dass sie es schaffen, ihn zu einer bösen Figur oder zu einer sehr dunklen Figur zu machen, dass, mit der man trotzdem immer sympathisiert, mit der man trotzdem immer mitfiebert, das ist halt eine der großen Leistungen dieser Serie. Weil es gibt ein paar Filme, mir fällt jetzt gerade kein Beispiel ein, ich hasse Filme, bei denen alle Figuren negativ sind, alle. Es gibt so ein paar Filme, ich guck mal für nächste Woche nach, dann sage ich mal ein Beispiel, wo jede Figur ein Arschloch ist und es gibt keine Figur, mit der du mitfiebern kannst. Es gibt keine Figur, für die du dich irgendwie erwärmen kannst. Und es gibt auch Serien, die so sind und das, da verliert eine Serie immer. Selbst die schlechteste Hauptfigur muss immer noch so positiv sein, dass wir mit ihnen mitfiebern können.
Das ist nicht, also der einfach nur ultimative Böse ist halt langweilig, ne? Das funktioniert, bis man 10 ist, so Skeletor oder so, der einfach nur böse ist, um böse zu sein. Aber das funktioniert irgendwann nicht mehr.
Wo wir jetzt gerade bei böse sind, Reinhard, wo ist denn deine Kategorie? Reinhards Rontigste.
Oh Gott, das ist
so. Da möchtest du uns diese Woche die schlechteste CD vorstellen, die du dir je gekauft hast.
Ja, es gab mal eine Zeit, wo ich glaube, da war ich, weiß nicht, wie alt war ich denn da? Ich muss mal gucken, wann das erschienen ist. 10, 12 oder so.
Okay. Sag mal so den Bereich, weil dann möchte ich raten.
Das war eine Techno-CD.
Oh Gott. Ja, du schlimm. Hast I'm Blue Dabba Dee Dabba Dee gekauft von Eiffel 65.
Nein.
Und dann hast du zu Hause gesessen, der kleine dicke Reinhard auf seinem Kissen und I'm Blue Dabba Dee Dabba Dee Dabba Dee Dabba Dee.
Das war eine schlimme Zeit. Das waren die 90er. Das war Anfang der 90er.
Stimmt, das war Anfang der 90er, als es keine gute alternative Musik gab, wie beispielsweise Nirvana,
doch,
Pearl Jam. Die gab es ja alle nicht. Deswegen musstest du eine Techno-CD kaufen.
Ich weiß
was hast
nicht mehr,
du dir
was
gekauft?
Das war irgendwas.
Wie, du willst mir jetzt sagen, du weißt gar nicht, was Reinhards Rontigste war oder was?
Nein, also das war zumindest das Schlimmste, was ich je irgendwie an Musik zu Hause rumliegen hatte. Das war irgend so ein Techno-Scheiß aus den 90ern. Ich weiß aber nicht mehr, wie das hieß.
Reinhard, das ist aber total schlecht für diese Kategorie.
Ja.
Du musst doch wissen, was ist. Oh, ich kann jetzt nicht mit dem Beispiel. Ich bin noch am Arbeiten. Ja komm, ich kann ihn einmal werfen.
Was war das? Ich überlege gerade. Ich weiß es echt nicht mehr. Also zu der Zeit, das war irgend so ein Dance,
so Trance-Scheiße.
Ja, genau, irgendwie sowas. Und das war dunkle Vergangenheit. Ich möchte mich davon möglichst weit distanzieren.
Such die mal. Meine erste CD war Beavis and Butthead Do America.
Oh, das ist, damit kann man doch leben, oder?
Es geht. Ich konnte kein Englisch. Das heißt, ich wusste nicht, was die reden. Ich habe nicht verstanden, was sie gesagt haben. Und die bestand aus wirklich ganz guten Songs. Also da waren zum Beispiel Sachen wie Aeroplane von Red Hot Chili Peppers drauf, so, die mich schon geprägt haben damals auch. Aber zwischendurch wurde halt immer, waren so anderthalbminütige Szenen, in denen Beavis und Butthead gesprochen haben. Und ich wusste gar nicht, was sie reden. Es war immer nur. No, das habe ich mir aber auch immer angehört. Und meine Eltern waren so stolz, weil sie dachten, ich würde Englisch verstehen.
Ich weiß, also irgendwann in den 90ern, mein erstes Album, das ich mir gekauft habe, war Herzeleid.
Rammstein?
Ja, Rammstein.
Ach du Scheiße.
Was denn? Rammstein ist voll okay.
Nee, ist gar nicht okay.
Doch, ist okay.
Aber da können wir jetzt, nee, ist gar nicht okay. Da bin ich bin, nee. Also ich darf meine ehrliche Meinung über Rammstein nicht sagen, weil wir sonst, glaube ich, einen Streit lostreten in den Internetforen. Aber es ist eine der Sachen, die ich nie verstehen werde, die ich nie verstanden habe. Ich finde den Sound noch nicht mal schlecht so. Also was sie so an Sound auffahren, auch von der und ich finde auch deren Show nicht schlecht. Überhaupt nicht. Aber die Diktion, also wie sie das vortragen, dieser strangen, altdeutschen, germanischen, von mir aus, diese Art des Vortrags, die gibt mir einfach überhaupt nichts. Ja, wenn das alles Augenzwinkern sein soll mit 1, 2, 3, 4 oder wie der Song auch heißt. Jedes Mal, wenn ich das höre, stehe ich da und denke so, nee Leute, das zielt für mich in die ganz falsche Kerbe. Das ist irgendwie, auch wenn ihr das Augenzwinkern meint, irgendwie, das ist ein bisschen wie bei manch anderer Band, da marschieren mir die falschen Leute irgendwie mit.
Nee, das, also bei Rammstein geht das eher in die Industrial-Ecke. Die kommen auch, einer der Gründungsmitglieder hier, die der Keyboarder unter
Flocke?
Anderem.
Nee, Flake. Flake.
Flake?
Der heißt Flake, der Keyboarder.
Das kann sein. Die kommen aus der Ost-Punk-Ecke. Also die
richtig,
haben vorher
ja,
Punk gemacht.
Aber, das ja, aber weißt du, trotzdem, die Art des, der Ansprache gefällt mir einfach nicht. Also ich weiß es nicht. Hm. Also irgendwas verbietet mir komplett, das gut zu finden. Ich kann es einfach nicht leiden. Ich mag es nicht. Auch immer, wenn Leute das fordern, sage ich, nee, mach das aus. Auch auf Feiern und so. Ich kann es nicht hören.
Ist okay. Einfach nicht ja, ist halt Musik, ist Geschmackssache, ne?
Ja, aber man darf nicht vergessen, was für Stars das sind. Ich habe meine Doku über die gesehen. Das sind wirklich die einzige deutsche lebende Band, würde ich sagen, die in den USA Stadien voll macht.
Ja, die also nicht nur da, also weltweit. Ne? Recht witzig ist auch, dass die einen Großteil, also für ihre USA-Tour, ne? Die haben ja eine recht spektakuläre Feuershow und das machen die zum Großteil mit Bärlappsporen, die zum Großteil
das
aus China
die mit
kommen.
Bärlappsporen?
Bärlappsporen, ja. Bärlappsporen?
Bärlappsporen?
Bärlappsporen sind so, Blütenpollen sind das nicht, das sind so
die sind so Metal, dass sie sogar Blütenpollen auf der Bühne verbrennen.
Nein, Bärlappsporen benutzt man immer für so einen Kack, weil die eine unglaublich große Oberfläche haben. Das ist das, was man auch zum Feuerspucken benutzt. So kleines, so Pulver, das sind halt Sporen.
Also man spuckt so Öl oder sowas?
Nein.
Benzin?
Nein, das macht man. Nee, man kann das mit Flüssigkeit machen, aber meistens macht man das mit Bärlappsporen. Bärlappsporen sind ein witziges Zeug, da kann man ein paar nette Physikexperimente mitmachen. Unter anderem sind die enorm hydrophob, das heißt, die stoßen Wasser ab. Wenn du also so ein Aquarium mit Wasser voll machst und oben eine Lage Bärlappsporen drauf machst, kannst du deine Hand so da reinpacken, ohne dass die nass wird, weil sich die Bärlappsporen um deine Hand legen und da so ein Luftpolster drum bilden.
Wirklich?
Ja, gibt's ein schönes, Nikolas und ich mal ein schönes YouTube-Video von gemacht, das irgendwann mal bei Best of YouTube gelandet ist und deshalb irgendwie 80.000 Klicks hat an einem Tag.
Die Bärlappsporen.
Genau, Bärlappsporen. Auf jeden Fall, Rammstein hat für diese USA-Tour fast die Jahresproduktion an Bärlappsporen weltweit verballert. Das
ist natürlich bitter, wenn dann keine Bärlappsporen für die anderen. Dann standen ja, ein paar Feuerspucker traurig in der Fußgängerzone und sagten so, tut mir leid, heute fällt die Show aus.
Ja, du,
Rammstein war in der Stadt.
Geht heute nicht. Ist vorbei. Ja.
Oh, ich kriege ein Lächeln von meiner Partnerin, die mir mitteilen möchte, dass jetzt Kaffeezeit ist. Frühstückszeit.
Oh.
Es ist Frühstückszeit. Otto, es ist Frühstückszeit. Wir müssen jetzt frühstücken.
Das ist natürlich hart, ne?
Ja.
Reini,
dann sind wir jetzt auf der Zielgeraden. Dann werden wir jetzt, ich werde jetzt genötigt, ich werde jetzt aus diesem Zimmer vertrieben. Es wird schon Kaffee an mir vorbeigetragen.
Ich hab gerade nebenbei nochmal gegoogelt. Ich glaube, es war das Remdew Project damals mit King of My Castle.
Aber King of My Castle ist von 1900 was? 99?
Weiß ich nicht. Ich meine, das war
bist
das.
Du
oder
doof?
War
das? Das war sogar einer der besseren Songs. Also, das ist ja. This must
oder,
be the reason that my king of my castle.
Oder war
das ist doch,
nee,
das war doch das Video, wo Ghost in the Shell drunter gelegt war.
Das
glaube ich nicht. Ich glaube eher, dass das sowas wie Trans Evolution 17 war mit Brooklyn Bounce. Und dann standst du so im Wohnzimmer, hat so einen Zylinder auf, hat dir Vampirzähne reingeklebt und sagst so, Reinhard Bounce, Brooklyn Bounce, 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 Bounce.
Stimmt, King of My Castle waren die Ende der 19. Nee, dann war das nicht. Wie hieß
das
Ding
nicht,
denn
das war
dann?
Das nicht. Brooklyn Bounce, die waren richtig scheiße. Das war richtig. Das war so für die Leute, denen Kirmes Autoscooter zu anspruchsvoll ist. Das ist wirklich für die, wo gar nichts mehr geht. Reini, wir haben schon wieder so geliefert heute.
Ja.
Ach Mann. Ich finde das eigentlich, ich mache das so gerne, diesen Podcast. Wirklich,
ja.
Ich mache das so gerne.
Aber?
Das ist einfach schön. Nö, aber ich bin immer beeindruckt, wie viele Menschen uns ansprechen. Ich werde ständig auf diesen Podcast angeladen.
Ist doch schön.
Ja, es ärgert mich ein bisschen, weil seit Jahren versuche ich hier mit Stand-Up-Comedy auch nur irgendwie mein Lebensunterhalt
zu bestreiten.
Ja, damit
erreichst du immer noch mehr Leute als wir mit diesem Podcast.
Ich weiß es nicht. Ja, wahrscheinlich schon, aber trotzdem werde ich auf diesem Podcast unglaublich oft angesprochen.
Das ist das Schöne. Das ist auch was ich in Stuttgart erzählt habe. Die Bindung ist dabei halt sehr, sehr viel härter. Also so, ne? Wir sind in eurem Kopf.
Wir sind in eurem Leben. Wenn ihr das nächste Mal Sex habt, müsst ihr an uns denken. wie Reinhard das Wort, was war das nochmal, was du nicht, Sotheby's. Ich möchte das nächste Mal, wenn ihr gerade versucht, Sotheby's. Irgendwie euren Orgasmus zurückzuhalten, dass ihr an Reinhard denkt, wie er Sotheby's sagt. wie das so über seine haarigen
kleinen Lippen geht. Ich finde es echt hart, dass ich von dem Junge mit dem Sprachfehler hier gedisst werde für die Aussprache von Sotheby's.
Sotheby's. Jetzt ist es schon besser. Es wird langsam besser. Beim ersten Mal hast du sowas gesagt wie Sotheby's.
Sotheby's. Ja, schön. Reicht für heute.
Ja, Shish-Kebab. Das war wieder schön.
Ich muss das Ganze jetzt auch noch hochladen.
Ja, die Leute schreiben jetzt schon, weil wir haben 10.03 Uhr, wo denn der Podcast war.
Ja, ich überlege gerade auch, weil das mit dem Hall drunterlegen länger dauert, das schneide ich hier raus und mache das fürs nächste Mal. Dann können wir das nächste Mal als Einspieler benutzen.
Wie? Das schneidest du einfach raus? Hm? Ach so, aber du lässt den Part drin, oder?
Ich lasse den Part hier drin, aber ich lege keinen Hall drunter, weil das würde jetzt zu lange dauern. Dann ist die Folge noch später online.
Können wir denn, also
wir sind
können
ja so schon spät dran.
Überpiepsen oder?
Nein, können wir nicht.
Kannst du denn in die Beschreibung reinschreiben, also wenn wirklich Leute sagen, wir hören das heute mal mit dem kleinen Jonas am Frühstückstisch.
Das kann ich tun, ja.
Dass ihr die ersten 2 Minuten des Podcasts einfach skippt.
Ja, wenn Kinder anwesend sind, einfach die erste 1 Stunde und 4 Minuten über, kann ich reinschreiben, keine Sorge. Mach ich.
Ja. Sehr gut. Wann releasen wir die Scheiße jetzt? 12 Uhr, ist das realistisch?
Jetzt gleich. Also wenn wir hier auf Stopp gedrückt haben, mache ich mir noch einen Kaffee und während ich mir den Kaffee mache, mache ich das fertig.
Ja, so muss das.
Ja, das. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Wir treffen uns ja irgendwann diese Woche wieder, wahrscheinlich vor Sonntag. Es muss auch vor Sonntag sein, weil ich bin nächstes Wochenende auf der Buchmesse.
Auf der Buchmesse, um dein fantastisches neues Buch vorzustellen.
Was?
Um dein Buch vorzustellen.
Nein, ich bin einfach nur so da als Besucher. Ich gucke mir an, was es da so gibt. Mein Verlag hat mich leider nicht, also nein, was heißt leider? Es gibt ja auch noch nichts vorzulesen von dem zweiten Buch.
Aber sie haben dir zumindest Gratiskarten besorgt.
Ja, genau. Das fand ich auch sehr nett. Und das Cover fürs zweite Buch ist, glaube ich, langsam fertig. Ich schick dir das mal.
Schick mir das mal. Ja. Hast du wieder einen dicken Haufen gemacht, als du es gesehen hast?
Nein, ich kann damit leben. Ich bin in diese, ach komm, ist mir alles egal, Haltung verfallen. Mach's gut.
Mach's gut, mein Hase.
Der 7-1-Audio-Podcast-Tipp.
Okay, Düsen, wir machen jetzt endlich einen Podcast. Das ist cool. Wir müssen jetzt einen Trailer aufnehmen. Und ich sag's dir, wie es ist. Solche Trailer sind immer saudoof. Also bei Laber-Podcasts. Die sind unwitzig, sie sind zu lang, sie sind geskriptet.
Apropos, du sollst doch nicht labern. Sondern das soll ein Gesprächspodcast werden.
Düsen,
also lass uns
doch
einfach
vor, was hier
sprechen.
Das ist ein Skript.
Du, das steht hier so.
Ja, ich hab's... Jetzt wissen die Leute gar nicht, was hier steht und was hier spontan ist. Also, worum geht's überhaupt? Warum machen wir das hier?
Du und ich treffen uns einmal die Woche, unterhalten uns über das, was uns und die Welt bewegt.
Also wir wollen verstehen, wir wollen einordnen und wenn es gut läuft, wissen wir, was dieses ganze Chaos da draußen eigentlich für uns beide bedeutet. Für unser Leben.
Und am besten mit Themen, die im täglichen News-Wettstreit untergehen. Und ich kann mir niemanden besseren vorstellen, mit dem ich das lieber tun würde, als mit dir. Keschrau.
Das ist wirklich arschgoldig von dir, Düsen.
Was für ein komisches
Selbiges
Wort.
Selbiges Wort.
Das hab ich
Entschuldigung,
noch nie
das
gehört.
Steht so im Text. Ich lese das doch einfach nur vor.
Ja, ich weiß, ganz Wort ehrlich, ich lese ja auch gerade ab. Was soll das eigentlich? Nein, okay. Also ich kann ja mal sagen,
ja, sag doch mal,
was ich wirklich denke. Keschrau, ich freue mich. Ich freue mich auf eine inspirierende Gegenüberschaft.
Ja.
Und ich freue mich, dass wir es zusammen machen. Dass wir unsere Lebensrealitäten in diesen Podcast tragen, unsere Meinung, Haltung. Und vielleicht ist ja auch was Teilbares für euch da draußen dabei.
Ja, ich freue mich, dass wir beide einmal die Woche zusammenkommen und unsere Perspektive auf die Welt miteinander austauschen.
Ich bin Düsen Tekkal, für die, die es noch nicht wissen, Menschenrechtsaktivistin. Und ich arbeite jeden Tag dafür, dass diejenigen eine Stimme bekommen, die sonst nirgendwo stattfinden.
Und ich bin Keschrau Beros. Ich bin nur ein Olla-Journalist und mache normalerweise Doku-Podcasts. Tekkal und Beros, der neue Podcast von Andan. Ab dem 14. Juli, jede Woche neu. Ich freue mich.
Ich freue mich auch.